willkommen zu einer weiteren Episode von Zehnerkarte. Heute mit Paul Christian Ernkes, a.k.a. Edel Scott.
DJ Edel Scott, ja.
Und Head hinter Hauch Records.
Genau, der Inhaber.
Ja, schön, dass du da bist, Paul. Ich freue mich. Wir haben jetzt gerade 2 Konzerten aufgenommen. Eins davon war, und vielleicht können wir schon damit anfangen.
Gerne, wieso nicht? Das eine Konzert war ja TG Maus.
Genau.
Das zweite.
Der jetzt auch am 7.
Genau,
Mai.
7. Mai, Freitag, bringt er sein neues Album bei mir raus, Hauch Records. Schaut ja schon auf gut 20 Jahre, sogar ein bisschen mehr, glaube ich, Tätigkeit als Musiker. Eigentlich gelernter Architekt, hat aber darin nicht gearbeitet, arbeitet heute als Designer und ist eben auch Musiker. Und anfangs hat er unter anderem auch mit Hauschka Musik gemacht, der heute eine große Größe in Düsseldorf ist und über Stadtgrenzen hinaus bekannt. War auch in amerikanischen Filmpreisen nominiert für seine Soundtracks und mit ihm zusammen hat er als Tonträger auch Musik gemacht. Hat aber eben auch solo als TG Maus einige Alben vorher veröffentlicht. Wie Georg Seeslin in dem schönen Text zur Platte sagt, nach den ganzen musikalischen Unternehmungen war Zeit für was Neues, deswegen bringt er jetzt bei mir diese Platte raus, die genremäßig nicht dem so nahe steht, was er bisher gemacht hat, sondern ein neues Kapitel eröffnet. Improvisierte Instrumentals ist ja auch der Untertitel. Und mit Gitarre und verschiedenen Effektgeräten und Field Recordings gemischt, eine Art Ambient-Musik.
Ja, und wie bist du eigentlich, wie hast du ihn kennengelernt?
Thorsten, wie er bürgerlich mit Vornamen heißt, TG Maus, Thorsten G. Maus, ist tatsächlich Ende letzten Jahres auf mich zugekommen und hat eine sehr freundliche E-Mail geschrieben. Und manchmal kriege ich eben Demos zugeschickt. Bei ihm war das so, dass ich das angemacht habe, mir angehört habe und es mir auf Anhieb sehr, sehr gut gefallen hat und deswegen für mich eigentlich direkt klar war, dass ich die Platte machen möchte. Und genau, dann haben wir uns getroffen, sind beim Unterbacher See in Düsseldorf spazieren gegangen, in der Nähe, wo ich wohne, und haben über alles gesprochen und haben jetzt monatelang viel Arbeit investiert, um dann eben am 7. Mai die Platte zu veröffentlichen. 300 Exemplare, 150 gelbe, 150 schwarze und wie immer im Vertrieb von A-Musik bei einem kleinen Kultplattenladen und international renommierten Plattenladen für experimentelle und Avantgarde-Musik.
Ich habe die Platte auch als MP3 schon mal gehört. Ich spiele für euch einmal ein paar Sekündchen vor. Das ist nämlich Song Non. Was für eine beschissene Qualität mein Laptop hat, ist unglaublich. Zum Glück wird das für euch geschnitten. das Ganze geht in so eine Richtung, schon, also Ambient, was ich auch noch unten zu dir meinte, es geht schon fast, es hat so was Meditatives auch, also schon fast in so eine Richtung, ich will jetzt, wir hatten auch gerade so gesprochen, New Age.
New Age, ja. New das Age ist ja so ein 70er-Jahre-Thema, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist auch viel, haben wir auch schon drüber gesprochen, viel wahnsinnig kitschiges Zeug unter dem Label, unter dem Etikett New Age erschienen. Also Ambient ist mir ein bisschen lieber, weil der Begriff halt New Age ein bisschen verbrannt ist. Dabei muss das ja nicht zwingend was Schlechtes sein. New Age hat ja auch immer so eine Spiritualität, so ein Hauch davon. Und also ich habe da auch eben schon drüber nachgedacht, weil du den Begriff erwähnt hattest. Im Grunde genommen geht es ja um eine gewisse Atmosphäre, die TG Maus in der Musik abbildet. Und die Musik ist ja nicht jetzt textgetragen. Also es gibt nicht ein Gesang oder kein Spoken Word oder auch kein Dazwischen, sondern rein instrumentale Musik, die eher so die Atmosphäre verschiedener Momente einfängt. Die Platte heißt ja auch Momente Volume 1, also es ist nicht die letzte Platte, sondern die erste in dieser Reihe. Und wichtig bei so einer Musik, finde ich, ist, dass sie eben ein bisschen mehr ist als das, was du hörst. Also nicht so ein Kitsch, der nur das zeigt, was es zeigt, sondern schon auch einen gewissen Tiefgang hat. Und das ist durchaus möglich, das gut zu machen, was TG Maus für mich auch mit dieser Platte demonstriert. Also so ein bisschen auch die Verbindung von Menschsein mit einem Gefühl von Atmosphäre und ein Eindrücken von Welt und ein Stück weit auch Kosmos. Kosmos ist vielleicht auch so der Grund, warum das in den 70ern teilweise ein bisschen abgedriftet ist und esoterisch bis kitschig wurde, aber es kann ja auch eben was Echtes sein.
Ja, es kann einfach was Universelles, also insofern, also was Meditatives, dadurch vielleicht was Universelles dann auch. Also
ich glaub, meditativ ist auch ein gutes Stichwort. Also sowas, eine gewisse Hypnose, ne?
Ja.
Die der Hörer erfährt, und Meditation ist ja auch erstmal ein positiver Begriff und kann ja auch eine Stätte von Ruhe sein.
Es ist ein positiver Begriff, insofern man nicht meditiert, um mehr zu leisten. Ich bin immer so genervt.
Also Meditation kann natürlich auch die Antwort sein auf eine Leistungsgesellschaft, die immer nur die ganze Zeit entfremdet arbeitet und dem Kapital hinterherjagt. Ja. Ne?
Deswegen, finde ich die Idee Meditation großartig, aber in letzter Zeit wäre ich immer so, sobald ich so sehe, dass irgendjemand dir so einen Workshop geben kann, wie du meditieren kannst, um mehr zu erreichen, wenn ich so
Ja, okay. Also es ist halt nicht gut, wenn es nur die Medizin ist, um
weiter zu funktionieren.
Genau, weiter zu funktionieren und die ganze Arbeitswelt besser zu ertragen. Also wenn es so instrumentalisiert wird. Meditation ist ja dann gut, wenn es so ein Zweck an sich ist und eben nicht benutzt wird, um eigentlich unerträgliche Zustände vermeintlich erträglicher zu machen.
Ja, ich fand das Konzert auch gerade extrem meditativ, auch mit muss mir kurz helfen, der Drummer.
Carsten Reinhard Schulz, ja.
Ja, das, ich fand's super. Ich mochte auch, was er auch gerade erzählt, von diesem alten Instrument. Dadurch geht's schon fast, New Age hat auch immer so diese östliche Instrumenten teilweise angeeignet. Mhm. Dann ging es auch häufig um Meditation und um und so diesen Einfluss aus dem Osten mit reinzubringen.
Ja, also Carsten spielt auf jeden Fall nicht so ein 0815 Drumkit, wie wir das in der westlichen Rock- und Popmusik zu Genüge kennen, sondern du hast ja auch gesehen, dass die Anordnungen ein bisschen unkonventionell waren, wie du sagtest, eben auch eine nicht Standard Trommel auch dabei. Also Carsten hat das auch, finde ich, sehr gut gemacht.
Fand ich auch,
wie du sagst.
Das fand ich, also Bayern haben auch untereinander, fand ich auch so sehr schon funktioniert.
Sie kennen sich ja schon lange, genau. Und soweit ich weiß, haben sie jetzt gar nicht oft geprobt, aber so eine Vertrautheit ist eben da, ne?
Die haben nicht geprobt?
Die haben nicht oft geprobt.
Ah, okay. Das kam so nämlich nicht so vor und nicht so rüber.
Ja, also diese Verbindung zwischen den beiden scheint jetzt auch nicht Produkt von ewigen Proben und langer Arbeit zu sein, sondern vielleicht ist es auch dieses freundschaftliche Moment, was die beiden verbindet und auch gut zusammenspielen lässt.
Und jetzt beim Label allgemein, das ist dann, ich hatte das auch teilweise so reingehört, das ist schon häufig vor, dass dieses meditative.
Ja.
Ist es Ambient so das Oberding vom Label dann?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Ich bin nicht an bestimmte Genre-Etiketten gebunden oder bestimmte Genre. Labels. Mir persönlich ist wichtig, dass etwas eine eigene Handschrift trägt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich, als ich angefangen habe, das Label zu machen, dachte, jetzt ich limitiere mich auf bestimmte Genres. Es ist natürlich so, dass jetzt in den 6 Jahren, wo ich dafür verantwortlich bin, bestimmte Genres häufiger vorgekommen sind, wie du sagst, Ambient oder auch eine gewisse experimentelle elektronische Musik. Aber es kann jeder was einreichen. Also ich persönlich empfinde das auch so als Musikliebhaber, dass es eigentlich in so gut wie jedem Genre gute Musik gibt und das mehr auf die Musikerinnen und Musiker ankommt und dem, was er daraus macht und das Künstlerische wichtig ist. Oh, also es gibt eigentlich kaum ein Genre, wo ich nicht irgendwas finde, was ich spannend finde. Und die spannendsten für mich sind auch oft die spannendsten Sachen zwischen den Genres.
Ja.
Also wo es eben eklektisch wird, wo was Eigenwilliges entsteht und jetzt nicht klischeehaft bestimmte Genreformeln bedient werden. Aber es gibt natürlich ein paar Releases, die in diesen Ambient- bis Drone-Bereich fallen. Nicht nur jetzt die neuen TG Maus, sondern auch eine Band, die jetzt schon mit 2 Alben vertreten ist. Eigentlich 3, also 2 Vinyl-Alben und einem Kassettenalbum rein.
Womit wir jetzt bei der 2. Platte wären bei der 10er Karte.
Genau, du hast ja die Spiele auch dabei von Rhein.
Genau, das, ich bin auch auf Rhein vor 3 Jahren, glaube ich, oder 2 Jahren zugestoßen, als die, wie hieß nochmal das Album davor mit den Cover, waren Bäume drauf.
Und ich glaub, Takes.
Takes, das war dann aufgenommen in der Akademie, live aufgenommen, habe ich das richtig in Erinnerung?
Nee, es ist nicht live in der Akademie aufgenommen, es gibt ein Musikvideo, wo das Musikvideo in der Kunstakademie Düsseldorf bei einer Party gedreht wurde, von Peter Michael Witt, einem der 3 Bandmitglieder, der auch Initiator für die Digitale ist, einem Festival für elektronische Musik, für das ich dieses Jahr auch Kurator bin für den Musikteil. Und Peter Michael Witt hat diese Aufnahmen gemacht und gar nicht jetzt einen bestimmten Verwendungszweck im Sinn dafür gehabt, hat dann aber, als es um die Frage des Musikvideos ging, auf diese Aufnahmen zurückgegriffen.
Und, okay, das ist, ja.
Genau, die haben die bei Jürgen Krause zu Hause aufgenommen. Also rein sind Jürgen Krause, Johannes Rix und Peter Michael Witt. Johannes Rix lebt in Köln und Peter Michael Witt und Jürgen Krause in Düsseldorf. Und die proben immer, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, einmal die Woche bei Jürgen Krause zu Hause, da Oberbeker Allee in Düsseldorf. Und da haben sie auch zahlreiche Sessions gemacht, woraus dann so für das Debütalbum die schönsten Sachen verdichtet wurden für 2 Seiten Vinyl eben.
Ich fand beiden Platten super. Ich fand sowohl die letzte als auch die aktuelle. Wir können gerne kurz mal reinhören.
Ja.
Wir hören jetzt kurz Entwicklung. So. Auch Ambient?
Ja, genau. Auch eine eigene Mischung aus Ambient, gewissen Drone-Elementen. Drone heißt ja eigentlich nur, dass sich dünne Motive stetig wiederholen. Vor allen Dingen ein Ton eigentlich. Und genau, sie haben eben auch dieses, ich finde, es ist auch dieses Label anwendbar in der kosmischen Musik, was ja auch eben so ein deutsches Phänomen ist. Und ja.
Es hat auch was Filmisches, fand ich. Also die Platte hat sowas, also bei der Platte davor fand ich wesentlich experimenteller.
Okay.
Und hier fand ich, es hat so Momenten, die schon für mich wesentlich rhythmischer.
Ja,
und auch dadurch so, und auch dadurch, es gab immer so einen Film, also es konnte so ein schöner Film sein.
Ja, da hätte ich wirklich nichts gegen.
Also für alle Filmemacher da draußen.
Wer die Musik verwenden möchte als Soundtrack für einen Film gerne oder einen Soundtrack von Rhein machen lassen möchte. Ich möchte an dieser Stelle auch Thorsten DJ Maus grüßen, das habe ich eben nicht gemacht, und auch Rhein grüßen, die 3. Ja, also durchaus vorstellbar. Tatsächlich, ja. Also von Rhein wird sicherlich auch noch was kommen. Wenn Proben wieder möglich sind. Für ein drittes Album stand schon so die Idee im Raum, nach diesen beiden in sich geschlossenen Ambient-Drone-artigen kosmischen Musikalben für ein drittes Album auch mit Gastmusikern zusammenzuarbeiten. Und darauf bin ich tatsächlich auch schon gespannt. Also bei der letzten Hauch Records Labelnacht im Oktober letztes Jahr im Musikzimmer, dem Musikteil vom Weltkunstzimmer in Düsseldorf in Nierenfeld, haben sie auch schon mit einem Schlagzeuger zusammengespielt. Und auch wenig geprobt. Und das war sehr gut. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, hat es auch sehr gut gefallen. Deswegen bin ich gespannt, wen sie für das dritte Album irgendwann auch als Gäste einladen. Ich persönlich muss eigentlich noch mit der Band reden. Ich würde mir wahnsinnig gerne, also ich nicht wahnsinnig gerne wünschen, sondern ich wünsche mir sehr ein Feature von Martha Skye Murphy. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
Sagt man leider nicht.
Britische Sängerin, gerade aufstrebend, wahnsinnig gut. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie auf der ersten Single von Squid, von dieser Post-Punk-Band, die auch einfach macht, was sie will, aus England, die wurden jetzt für das neue Album unter Vertrag genommen von Warp Records, diesem traditionsreichen britischen Label für experimentelle elektronische Musik, die ja wichtige Musikerinnen und Musiker wie FX Twin, Squarepusher, Woods of Canada und Arteca groß gemacht hat. Und genau, die haben Squid unter Vertrag genommen nach einigen Singles, die gemacht haben. Neues Album kommt jetzt auch im Mai und die erste Single Narrator haben sie auch in voller Länge, in einer, ich glaube, 8 Minuten oder so Version mit Musikvideo rausgebracht. Und Martha Skye Murphy hat da ein Gesangsfeature und so bin ich auf ihre Musik aufmerksam geworden, die ich auch rauf und runter gehört habe. Und die würde ich eigentlich gerne noch fragen, da muss ich mit rein mal sprechen, ob die Bock drauf haben, ob die nicht für Sessions vorbeikommen würde, dass ein Song auf der Platte vielleicht auch ein bisschen mehr Songformat hat und Martha Skye Murphy dabei ist. Das wäre für mich eine ganz große Sache.
Das würde ich für mich, wenn ich jetzt direkt so eine Assoziation im Kopf springt, nämlich bei der letzte, nicht Earth, sondern Drone Band, die großartig ist.
Die andere Sun?
Sun O, genau. Bei der letzte Sun O, da gab es nämlich auch eine Sängerin dabei.
Die habe ich ehrlich gesagt nicht gehört, aber ich finde Sun ist eine gute Band, auch wenn ich persönlich jetzt zwar rein Geschmackssache Earth noch lieber höre.
Ich auch.
Ich bin ein großer Earth-Fan, das ist eine wahnsinnig gute Band und auch eine interessante Bandhistorie. Dane Carlson ist für mich auch ein Poet, was Songtitel angeht und ein wahnsinnig guter Musiker und er hat ja Ende der 80er, wie du vielleicht weißt, mit Kurt Cobain zusammen in der WG gewohnt und hat auch, was ziemlich bitter ist, die Waffe besorgt, ist dokumentiert, mit der Kurt Cobain sich umgebracht hat und war danach ja ziemlich fertig, selber auch Heroin-Junkie, aber eine schöne Geschichte, er ist ja clean geworden und nach Jahren Musikabstinenz und Bewältigung des Ganzen hat er ja so Ende der 90er, Anfang der 90er wieder angefangen und ist seitdem ja sehr umtriebig, also hat einen dichten Output.
Alles, was da rausbringt, ich verfolge es häufig die Band, ich finde die echt ziemlich gut.
Ja, sie ist wahnsinnig gut. Also das was Konzert hat mich auch überzeugt. Ich war vor, ja, es war auf jeden Fall vor Corona. Über also so ungefähr 1,5 Jahre oder so. Es ist ja in Dortmund auf einem Konzert im Junkyard und habe mir auch eine Platte von mir signieren lassen. Der war auch sehr freundlich. Also hochinteressanter Typ. Und Sun haben ja auch als Earth-Cover-Band angefangen, habe ich mal gelesen.
Was haben die?
Sun haben auch als Earth-Cover-Band angefangen. Ah. Tatsächlich sind auch große Fans und haben sich dann eben zu einer eigenen Band emanzipiert.
Okay.
Also künstlerisch auch auf jeden Fall eine respektable Band.
Ah. Ja. Nee, also das, genau, vielleicht kannst du dir ja irgendwann mal anhören. Also bei der letzten Platte, da gab es nämlich bei den ersten Song von der aktuellen Sun-O-Platte, da war nämlich auch so ein Gesang, weiblicher Gesang.
Muss ich mal nachholen.
Es war wirklich großartig. Es war ziemlich gut.
Ja.
Es gibt auch den Kraut-Aspekt bei euch dann auch. Es ist meistens dann so Drone, Kraut, Ambient. Das sind so die Genren, die...
Ja, also Krautrock ist ja auch so ein N60er bis in die 70er hinein Phänomen. Vincent Göttler, der bei Sponge spielt. Sponge wird auch bei mir veröffentlichen. Das ist ein neues Duo. Jasper van den Hövel und Vincent Göttler sind zusammen Sponge. Düsseldorf Noise Connection. Und Vincent meinte mal, dass, als wir darüber sprachen, dass Krautrock eigentlich mit die ehrlichste Musik war, die aus Deutschland kam, weil dieses Deutschsein da nicht irgendwie beschnitten war, sondern ohne jetzt in so eine reaktionär nationalistische Haltung zu verfallen, sich da mehr eben in was Eigenes, in eine eigene Enge begeben wurde und dadurch eigentlich auch zur Welt gekommen wurde. Und Krautrock, ich finde auf jeden Fall falsch, irgendwie zu versuchen, was damals war, einfach nachzuspielen oder nachzumachen. So, aber so als Inspiration, was die Methoden angeht, das eben in die Gegenwart zu bringen. Da sind Ei auf dem Label, die jetzt auch schon 2 Alben bei mir gemacht haben, auf jeden Fall für mich ein guter Repräsentant, weil die nicht so tun, als wäre seit den 60er, 70er nichts mehr passiert musikalisch, sondern so auf der Höhe der Zeiten auch mit Einflüssen elektronischer Musik, aber immer noch in einem Bandformat und auch mit einem gewissen Krauteinfluss.
Genau, ich finde, man kann krautig sein. Ja. Also man kann halt krautig sein, ohne Krautrock zu machen. Also ich finde, so, mittlerweile ist es dann so, der Begriff, es ist, hat sich einfach auch, wie du sagst, emanzipiert. Das ist ja nicht mehr dann, aber wenn es, kennst du K aus Köln zum Beispiel?
Ja, die kenne ich.
Genau.
Ich wusste auch an K auch, und auch an ein, hatte ich gerade nicht erwähnt. K kenne ich auch, sind sehr freundliche Leute auch und auch eine sehr gute Band, wie du sagst.
Also sehr krautig, super Band,
aber eben nicht nostalgisch.
Genau, das ist nämlich, ich würde es auch so sehen, das ist keine nostalgische Krautband. Das ist eigentlich so, es hat diese Jazz-Elementen, teilweise genau. Schon fast wie so ein. Und die haben auch bei uns nämlich das erste Konzert, also diese erste Stream-Serie-Konzert gespielt. Und ich finde halt in dem Fall, es ist krautig, ohne Kraut zu sein.
Ja.
Und es tut das Ganze mega gut. Es macht sehr gut.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Band. Ich war tatsächlich auch mal ein Gespräch mit ihnen, eine Veröffentlichung zu machen, aber es hatte sich ein bisschen verloren dann, weil ich die, nicht weil, aber ich habe die in der Tiefgarage hier beim Ebertplatz mal gesehen, als ich mit den von Jungs von Stabil Elite und Antonio Di Luca unterwegs war und sie haben mich damals sehr geflasht. Also ich kannte die noch gar nicht und sie haben auch für sie sehr herausforderndes Konzert gespielt, weil irgendwie viel Technik nicht funktionierte und sie viel improvisieren mussten mit der Situation. Aber sie haben ein sehr lebendiges, wildes Konzert gespielt und haben auch Before Your Very Eyes von Atoms for Peace, dieser anderen Band von Thom Yorke von Radiohead, gecovert in einer Instrumental-Jazz-Version, die sehr wild war.
Oh, das hört sich super an.
Ja, die haben mich damals damit begeistert und wir hatten in Erwägung gezogen, EP zu machen, wo dann eben Before Your Very Eyes drauf ist und noch ein paar Stücke, die liegen geblieben sind. Aber es war dann zu viel Zeit vergangen. Okay. Die hatten also dann nicht mehr so emotionalen Bezug zu den Aufnahmen. Deswegen hat sich das verloren. Aber Kai sind auf jeden Fall eine gute.
Ich finde, die wären auch gut bei euch.
Also
bei dir beziehungsweise aufgehoben. Das könnte man das nämlich, das würde sehr passen auch.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht irgendwann nochmal.
Also wenn ihr hört, Jungs.
Ja, ist nicht abwegig, nochmal was zu machen. Stimmt.
Genau. Du hast gerade Antonio Di Luca.
Genau, gute Überleitung.
Gute Überleitung, Antonio Di Luca, der auch häufig im alten King Georg sowas ein Stammgast war auch.
Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht, aber erstmal schöne Grüße auch an Antonio.
Ja, liebe Grüße, Antonio.
Es ist tatsächlich eine schöne Geschichte, wie es zu der Platte kam. Das ist ja auch erst die zweite, die ich gemacht hatte. 2015 war ja der Auftakt eben 16. Mai mit der ersten Ei. So, ich hatte ja vorher schon mit dem Gedanken gespielt, Nebel zu gründen. Dann hatte sich das eben mit der Übernahme von Hauch angeboten. Und von den neuen Veröffentlichungen war dann eben I die erste. Und ich hatte Antonio tatsächlich als Vorgruppe in der Baustelle Kalk gesehen von Forest Swords. Diesem,
das macht auch Sinn, dass man ihn da sieht. Ich finde, der ist auch ein sehr Baustelle Kalk.
Ja, es passt auf jeden Fall. So, ja. Also Baustelle Kalk.
Liebe Grüße, Meriem.
Miriam, genau, alle, die da waren, sie haben sehr gute Arbeit gemacht, hatten sehr gutes Booking,
super da ist gutes Programm passiert. Gemacht.
Spannende Bands, spannende Leute vor Ort und genau, sie hatten ja damals Forest Swords gebucht, den ich großartig finde. Er macht das ja, also ihr Album eigentlich allein, Matthew Barnes. Das ist für mich auch einer von den Zeitgenossischen, die ganz, ganz groß sind und es wirklich geschafft haben, einen eigenen Sound zu finden. So, und genau, Antonio Di Luca war Vorgruppe und so hatte ich ihn gesehen, da gab es das Label noch gar nicht. Und ich hatte einen Konzertbericht geschrieben für einen Blog und hatte dann auch bei Facebook mit Antonio irgendwann connected und ihn einfach mal gefragt, ob er eigentlich Solo-Material hat, was irgendwie veröffentlichungsreif ist. Und wir haben dann 2016 zusammen die Platte Musik Wozu gemacht, die auch vom Cover her, das kann man jetzt nicht hören, aber drauf zu sehen, Musik Wozu ist tatsächlich auch auf der Wand von der Baustelle Kalk spontan gesprayt, angebracht worden bei einer dieser großen Feiern. Also einmal im Jahr, meinte Antonio, gab es diese Feiern im Winter, wo dann auch die Heizkosten fürs Jahr rausgespielt wurden. Und bei einer Spontanaktion hatten sie das gemacht. Musik Wozu geht tatsächlich zurück auf ein Essay von einem Autoren, der auch mit Adorno wohl Briefwechsel hatte und sich mit der Frage Musik Wozu mal beschäftigt hatte.
Wir können gern, ich spiele gerne mal kurz mal ein paar Sekündchen von euch von der Platte.
Genau.
Wild Counterpoint. so. Die 10 Sekunden, die man darf.
Ja. Also Antonio De Luca ist auch einfach ein sehr guter Künstler. Grüße auch an Caroline Cox, seine Ehefrau, mit der er auch zusammen Soundtrack-Arbeiten gemacht hat mit Lukas.
Auch von mir liebe Grüße.
Und ja, Antonio hat auch zuletzt Soundtrack gemacht für diese neue RTL-Serie.
Für eine RTL-Serie?
Für eine RTL-Serie, ja. Tatsächlich diese Iris Berben-Serie, die über diese Internetplattform von RTL TV Now vertrieben wurde.
Mhm.
Ich komme gerade auf den Titel nicht. Aber eine Geschichte, die mich auf jeden Fall amüsiert hat, die mir erzählt hat, war, dass ein Moment der Soundtrack-Arbeit, der für ihn besonders herausfordernd war, war, als er ein gut gelauntes Stück komponieren sollte und sehr schlechte Laune hatte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist das. Also eine, finde ich, erzählenswerte Anekdote.
Ja, der, ich finde, der hat häufig seine Musik, ist so sehr Soundtrack-lastig auch, so ein bisschen so Stage and Screen, glaube ich, wird das dann häufig.
Ja, also Antonio De Luca, bei Musik wozu auf jeden Fall schafft er, finde ich, sehr stark Atmosphären, und es ist ja auch hier eine, auf dem Album, eine Instrumentalmusik, die gut seine Gefühle ausdrückt und Atmosphären schafft und jetzt nicht so sehr eine Message in dem Sinne vermittelt. Deswegen ist es auch passend, dass er auch durchaus für Filme schon einige Soundtrack-Arbeiten gemacht hat und auch für Theaterproduktionen. Ja, eine Musik wozu, eine für mich sehr wichtige Platte auf dem Label.
Ja, das, ich habe die auch zum ersten Mal jetzt vorgestern gehört, fand die auch ziemlich gut.
Ja. Da ist tatsächlich auch ein Musiker, der Leonard Huhn von K, vertreten auf dem Album.
Von?
Von K.
Ah, okay.
Ist tatsächlich auch Leonard Huhn drauf auf dem letzten Stück.
Ja.
Standing a Staircase, was ja so eine, ja, positive Stimmung vermittelt, also so einen sehr schönen Schlusspunkt bildet. Da spielt Leonard Huhn auch Saxophon drauf. Genau.
Standing a Staircase, okay, das muss ich mir mal in aller Ruhe nochmal anhören.
Genau, dazu gibt es auch ein Musikvideo, was Caroline Cox gemacht hat. Also das findest du auch bei YouTube und Vimeo. Ja, so viel dazu.
Dann vielleicht bringen wir kurz mal vielleicht zu einer Platte, die nicht zum Label gehört.
Ja, gerne. Gucken wir mal eben zum Beispiel die Kiki Hitomi. Die habe ich mitgebracht.
Sehr gerne. Das ist ein super Cover.
Ja, auch wieder für euch durch das googelbares Cover. Kiki Hitomi ist mir schon aufgefallen, positiv aufgefallen. Sie war Bandmitglied bei King Midas Sound.
Mhm.
Und hatte auch Features gehabt bei The Bug. The Bug ist ja ein Künstlername von Kevin Martin. Kevin Martin ist für mich auch einer meiner Helden. Also er hat durch und durch über eine lange Zeit guten Output geliefert, britischer Künstler. Und ich mag auch seine The Bug-Musik sehr gerne. Hat für mich auch geschafft, einen eigenen Sound zu kreieren, indem er diese Produktionstechniken und Sounds von Reggae und Dub genommen hat und nicht eine fröhliche Musik damit macht, nicht eine utopische Musik, sondern eine dystopische Musik. Und so in seiner Wahl der Sounds, im Sounddesign eigentlich so eine Ästhetik von Industrial auch hat, so von metallischen, urbanen Sounds. Und bei The Bug hat er auch so ein, was die Bässe angeht, so einen gewissen Dubstep-Einfluss drin, also diese britische Spielart. Weiß vielleicht auch nicht jeder, Dubstep war ja eine Musik, die so im britischen Underground brodelte Anfang der Nullerjahre und später kommerzialisiert wurde. Und diese britische Dubstep-Variante mag ich sehr gern. Gibt sehr viele.
Ich kenne mich denn nicht so wirklich da aus, außer Künstler. Die Scream-Platte von damals, wenn ja. Ich, die fand ich großartig.
Also es gab viele Banger, Scream, andere auch, die diese britische Version von Dubstep gemacht haben, die ja auch so ein gewisses Understatement hat und eine Subtilität. Und später wurde das dann in den USA komplett nochmal kommerzialisiert und ausgeschlachtet durch Skrillex und Co. Und denen fehlt echt für mich die Finesse, die die Briten da und andere, die auch dieses Verständnis hatten, hervorgebracht haben.
Ich glaube, das ist bei den Briten auch vor allem, glaube ich, so gut gelungen, dadurch, die haben diese Nähe zum Dub allgemein.
Ja.
Die haben diese Nähe zu jamaikanischer Kultur.
Ja, auch durch eine Immigrationsgeschichte.
Genau, durch die Immigrationsgeschichte. Und ich glaube, das tut die britische Szene damals ganz gut getan bei diesem Dubstep-Geschichte. Da hat man sehr gut rausgehört.
Viele verschiedene elektronische Stile, die sich so amalgamiert haben in Dubstep dann.
Und da, auch vor allem bei der Scream-Platte damals, die sie war extrem gut düster, aber so in eine sehr, also ich fand die sehr positiv düster. Ich fand die extrem gut damals. Wir können gerne mal kurz mal reinhören bei der Kiki Hitomi. Ich pülle mal nochmal die 10 Sekunden. Zack.
Ja, Mann. This one that gave all the Japanese girls massive, Korean girls massive, Chinese girls massive, all the yellow girls massive. Kiki Hitomi tell you all the true story in London town. Now eat it!
Ja, was für, also was Kiki Hitomi für mich geschafft hat, ist halt wirklich was Eigenes zu machen. Durch diese Mischung japanischer Identität und Dub-Produktionstechnik. Die Produktion, die Instrumentals kommen, soweit ich weiß, tatsächlich von einem deutschen Produzenten, mit dem sie sich connected hat und die auch befreundet zu sein scheinen. Hier steht auch der Credit All Tracks by Kiki Hitomi and Disrupt. Disrupt nennt er sich gleich mal, heißt er mit Nachnamen. Es ist einfach so eine digitale Version von Dub mit sehr schönen Vocals auf Englisch.
Ich finde, es gibt auch vor allem bei Dub, finde ich, Dub ist ja relativ, es gibt so viele Richtungen, wenn man so will. Ich finde, als ich das erste Mal gehört habe, ich finde, es hat ein bisschen so wie so ein, ich nenne es immer so Indie-Dub.
Ja.
Es gibt immer so, wenn so Indie-Musiker sich Dub an einigen, also im positiven Sinne natürlich, also so, weißt du, was ich meine? Das ist
ja, dann es ist jetzt nicht so, es fühlt sich so gewisserweise echt ein und das ist was Eigenes, ne? Es ist nicht so, du hast nicht so das Gefühl, dass es so jetzt aus Kalkül oder kommerziell ausgeschlachtet, sondern so aus einer Liebe zu dieser Musik, aber auch mit dem Anspruch, eine eigene Version davon zu machen.
Ja.
Das also gefällt mir auch gut an der Platte.
Ich fand es auch super. Ich nenne es immer so ein bisschen so Indie-Dub. Also ich suche gerade nach so weiteren Beispielen. Das ist so, wer konnte als Beispiel dienen? Ich gehe kurz hier durch. Moment mal ganz kurz. Ich habe es aber auch nichts geschrieben. Entschuldigung.
Alles schlimm.
Ich stobe schnell durch meine
deine Musiksammlung.
Durch meine Discogs-Sammlung. Und ich finde, es gibt immer so Momente, wo Dub sowas, ja, sowieso Indie, also ganz klar, genau, wie zum Beispiel Selected Dub Narcotic. Ich muss dann ihn denken, als ich das erste Mal.
Er sagt mir tatsächlich nichts.
Das ist eigentlich ein Indie-Musiker, der immer wiederum dann so Dub-Geschichten macht. Es gibt auch die Kollegen aus Hamburg. Wie heißen die nochmal? Mongo da.
Ich weiß gerade nicht, wen du meinst.
Naja.
Also Seed sind ja aus Berlin.
Nee, die kommen aus. Nicht. Ich meine so richtig so aus Hamburg, die eigentlich auch aus einer Indie-Szene kommen, die haben ja hier aus Golden Pool.
Ach so, okay.
Und
wie
heißt der nochmal?
Spannendes musikalisches Umfeld auf jeden Fall.
Genau, und aus dem Umfeld gibt es auch ein Dub-Projekt auch. Wie heißt der nochmal?
Ich komme gerade auch nicht drauf. Ich habe eine leise Ahnung, wen du meinen könntest. Wir können ja mal weitermachen. Dann
genau, wir
können einfach,
noch ein. Ja, das kommt noch. Aber genau, und das ist der Indie-Dub. Ich fand es super. Schöne Platte. Ja.
Ja.
Da sehe ich schon eine andere da hinten, die unterschrieben ist.
Genau, von den Platten, die nicht auf dem Label Hawk Records erschienen sind, spielst du auf die Anguish an. Auch eine sehr wichtige Platte für mich. Englisch ist so, es gibt ja dieses Unwort, was Musiker ungern hören, weil es auch Leute zu sehr auf den Podest hebt, Supergroup, aber was auf jeden Fall sagbar ist, ist, dass die Musiker alle keine unbeschriebenen Blätter sind. Also es ist eine ganz, ganz tolle Band. Ich habe sie auch live gesehen in Bonn, auch pandemisch. Und Englisch sind zusammengesetzt aus zwei Mitgliedern von Dalek. Nämlich Will Brooks, der MC von Dalek, der auch Beats macht da, und Mike Marr, der ja schon jetzt seit ein paar Alben dabei ist. Und Dalek sind mir auch eine unglaublich wichtige Band. Also wenn ich mich festlegen müsste, US-amerikanische Lieblings-Rap-Band, würde ich Dalek sagen. So, die haben ja seit Ende der 90er experimentelle, wegweisende Alben gemacht und für mich was gemacht, was kein anderer in dem Genre gemacht hat, in dem Hip-Hop-Genre. Und wie einer von ISIS, mit denen sie auch getourt sind, mit dieser Post-Metal-Band, mal meinte, dass sie damals wäre eine Fucked-Up-Version von Public Enemy und My Bloody Valentine-Klang, diese Shoegaze-Band. Und
ja, es hat tatsächlich, als ich mir das auch durchgehört habe, es gibt sowas Crossover, es erinnert an Crossover, also ein Crossover also der Nullerjahre.
Diese schlimme Version aus der 90er.
Genau,
sind doch vom Genre-Mix, ne?
Ja, genau.
So, also Dalek haben ja immer auch für mich haben Dalek immer so einen sehr breiten musikalischen Horizont verkörpert und so eine ungezwungene, kompetente Art, verschiedene Genres zu mixen. Und Dalek sind eine sehr gute Band. Auch an dieser Stelle Grüße. Ich bin mit Aleb Momin befreundet. Der lebt zurzeit in Harlem, New York. Schöne Grüße. Der war bis 2010 bei Dalek und wird jetzt auch für die Remix 12, wenn die im Herbst erscheint, bei Hauch ein Remix beisteuern. Und schöne Grüße an ihn auch.
Wollen wir kurz mal reinhören?
Ja.
Ich zack. Jetzt gerade waren wir in so einem Stück, was Jazz, jetzt nicht unbedingt Free Jazz, würde ich sagen, jetzt nicht
sehr atmosphärisches
sagen,
aber Album.
Ja.
Um das zu Ende zu sagen, also die beiden Mitglieder von Dalek sind drin, Hans-Joachim Irmler von Faust, von dieser deutschen Krautrock-Band.
Ja.
Also dann
ein Mitglied von Faust.
Nee. Ein Mitglied von Faust, ja. Hans-Joachim Irmler. Und Mats Gustafsson, Saxophonist, und Andreas Wernin, Schlagzeuger. Unglaublich guter Schlagzeuger auch. Und Andreas Wernin ist so ein super angenehmer Typ. Ich habe mich auch mal mit ihm nach dem Konzert unterhalten. Vor dem Konzert war es genau. Andreas Wernin spielt in sehr vielen Bands. Spielt mit seiner Ehefrau Wild Birds and Peace Drums zu zweit. Auch eine sehr gute Band. Minimalistisch, sehr gutes Songwriting, sehr gute Texte. Beide sehr virtuos an ihren Instrumenten, ohne dass es so einen Poser-Charakter hat. Und Mats Gustafsson ist ein Saxophonist, der auch mit Andreas Wernin in verschiedenen Formen schon zusammengearbeitet hat. Und zusammen bilden sie Anguish. Also das Album, wie Antonio De Luca sagte, war auf jeden Fall für Dalek auch gut, um aus einer bestimmten Linie mal herauszutreten, die sie verfolgen. So frei sie auch sind, war das gut, mal in dieses Bandformat zu treten mit anderen überragenden Musikern. Und diese Englischplatte zu machen, die auch ein sehr, sehr tolles Artwork hat. Also
Artwork fand ich super, ja.
Solltet ihr auf jeden Fall auch googeln. Tolle Skulptur. Genau. Ja, ich habe noch eine Platte von Hauch dabei und eine, die nicht auf dem Label erschienen ist. Die Hauchplatte, auch eine sehr wichtige Platte für mich.
Die
hat dir auch gut gefallen.
Die fand ich so gut.
Ja.
Die fand ich richtig gut.
Ja, die Tiny Kit ist auch eine besondere Platte für mich, eine sehr, sehr gute Platte. Tiny Kit ist Marley Luske. Marley Luske ist tatsächlich Sohn deutscher Immigranten. Also die Eltern sind Deutschen, die nach Australien emigriert sind und er ist in Australien groß geworden. Er kann deswegen auch Deutsch, auch wenn wir uns immer auf Englisch unterhalten. Und Tiny Kit habe ich tatsächlich für mich zu MySpace-Zeiten entdeckt. Das gab's
ja auch die guten MySpace-Zeiten. Ich habe den Eindruck, damals hat man relativ, also ich kenne das von mir, ich habe früher, sobald ich irgendjemanden gut fand, es war so ein bisschen so Fanboy-mäßig direkt angeschrieben, ey, super Artwork oder super Musik. Es war schon so eine Plattform für Musik, aber auch Illustratoren. Ich habe vor allem der Illustratoren und Comiczeichner dann damals
ich hab's tatsächlich,
einfach angeschrieben.
Ja, tatsächlich als Musikplattform hauptsächlich wahrgenommen. So Social-Media-mäßig war es auf jeden Fall eine der ersten größeren Plattformen, wo das möglich war, wie du sagst, dass so ein bisschen die Grenze zwischen Bühne und Publikum gefallen ist und es auch mal möglich war, Leute so einfach anzuschreiben als in Anführungszeichen niemand.
Ja.
Und damals bei MySpace hatte ich halt gesehen, als ich so mich darum trieb, dass Bibio Tiny Kit empfohlen hat. Bibio, Stephen Wilkinson bürgerlich, auch einer der neueren Warp Records Künstler, hat einige Alben dort schon gemacht und stand anfangs für so eine Akustikgitarrenbasierte Musik, aber mit sehr viel, sehr guter Intuition für Atmosphäre. Und viele hörten da auch so einen Boards of Canada-Einfluss raus, mhm. die er auch sehr liebt, soweit ich weiß. Aber schon was Eigenständiges, also jetzt kein Abklatsch. Und BBO hat dann einen Remix gemacht für Tidy Kid. Die hatten sich auch über MySpace kennengelernt. Und hatte diesen Künstler empfohlen. Ich hatte mir dann eine aktuelle EP von Tidy Kid angehört und habe die rauf und runter gehört. Also ich war wirklich begeistert und fasziniert, weil er auch es geschafft hat, eine eigene Handschrift zu entwickeln. Und
was so schön ist auch bei der Platte, die ist so abwechslungsreich.
Genau, ist auch nicht so, er verwertet jetzt nicht immer wieder dieselbe musikalische Idee, sondern das hat so eine Schöpfungskraft und auch eine Emotionalität, die ich schätze.
Wir können gern, ich würde in diesem Fall sogar sagen, zweimal reinhören, also ja. Einmal 10 Sekunden von einem Song und 10 Sekunden von den anderen Song, weil die war schon so unterschiedlich teilweise.
Ja.
Dann, ich kann auf jeden Fall euch das echt empfehlen, das ist super platt. Mit Coming Up
Trumps.
So, und dann springen wir weiter vielleicht jetzt zu Social Butter. Und weil es einfach so gut ist, haben wir kurz I Lost My Mind.
Okay. Ich finde, I Lost My Mind klingt ein bisschen wie so ein Serientheme. Das ist eine Serie, die es nie gab. Also wie eine Fernsehsendung.
Ich musste vor allem tatsächlich an Indie denken. Also ganz klassisch so Indie der Nullerjahre vielleicht.
Okay.
Also ein bisschen, das konnte jetzt nicht unbedingt Hot Chip, wenn das erste Band ist. Aber so, es hatte sowas so happy, positiv, Elektronik.
Ja.
Während wiederum bei Coming Up Trumps dann einen kompletten Stimmungswechsel ist. Und
ja. Social Butter ist übrigens Slang-Term für Gleitgel im Englischen.
Für
Gleitgel.
Ah. Happiness.
Ja. Die Tidy Kid heißt übrigens Selected Works nur 6 bis 10, weil ich da tatsächlich so mit ihm vorgegangen bin. In diesen 4 Jahren sind einige EPs von ihm erschienen, die es nur digital verfügbar gab. Und der Tonträger, die EP, ist eine Compilation.
Okay.
Und ich habe aus dieser Zeit dann Stücke ausgesucht und die in eine Reihenfolge gebracht. Also für eine mich sinnvolle Reihenfolge. Und es gab auch nur 2 Titel, die er nicht drauf haben wollte. Also ihm hat die Auswahl gefallen. Aus guten Gründen. Der eine, weil der dann auf einem Album erschien, der was kurz darauf erschien. Wollte er diese Doppelung nicht, was auch richtig war. Und der andere, weil er da sich zerstritten hatte mit der Band, das war ein Remix, den ich drauf haben wollte, den er gemacht hatte.
Okay.
Und ja, und ansonsten ist alles draufgegangen. Also eine, ja, 100 Stück gab es davon nur, eine mir wichtige Platte.
100 gibt, Stück nur?
Ja, 100 Stück nur. Es gibt noch ein paar Exemplare. So ein guter Teil ist auch schon
gekauft. Eins habe ich schon jetzt gekauft.
Ja.
Greif zu, Leute.
Ja, Grüße auch an Maike Konrad Jansen. Die hat das Bild zur Verfügung gestellt. Ich hatte Mali vorgeschlagen, dass er sich ein Kunstwerk aussucht von Maike, einer Freundin von mir, Malerin, sehr gute Malerin. Und ihm auch gesagt, sei bitte ehrlich, ne, wenn es dir nicht gefällt, musst du nicht nehmen. So, aber wenn du Bock hast, such dir eins aus. Und er hat sich dann gestern für einen positiven Sprung, hat das Gemälde ausgesucht, ein sehr großes Gemälde, was gerade bei mir zu Hause hängt. Also gekauft habe ich es mir nicht, aber Maike bleibt Eigentümerin, ist aber in meinem Besitz und hängt an der Wand. Das ist ein sehr großes Gemälde und genau, das hat er dann ausgesucht. Das ist auch Teil des Artworks. Kasterfisch im positiven Sprung. Genau, Tidy Kid.
Musikalisch es hat so was, es springt sich, wenn ich so Indie-Pop, also es ist jetzt kein Indie-Pop im klassischen Sinne.
Ja, also es Indie hat so ist auch irgendwie ein etwas in Verruf gekommener Begriff, finde ich.
Zum Teil zu Unrecht, zum Teil zu Recht,
finde ich. Ja, ja, es ist, es kommt immer drauf an. Also was auf jeden Fall erkennbar ist, das ist eine gewisse Lo-Fi-Ästhetik, ne?
Ja.
Also es klingt so nach einfachen Produktionsmitteln, Low-Fidelity. Und es ist eine sehr aufgeräumte Musik und Einflüsse elektronischer Musik sind auf jeden Fall vorhanden. Aber was mir halt auch so gut gefällt, ist, dass dieser vermeintliche Widerspruch zwischen analog und digital hebt sich da auf. Und jeder Track, jeder Song ist so ein organisches, sinniges Gefüge und es gibt einfach keine scharfen Unterschiede mehr zwischen analog und digital bei seiner Musik.
Ganz, du bist Musikjournalist auch, habe ich das richtig
erinnert? Ja, ja,
das hört man auch raus. Das hört man die ganze Zeit, wenn so, da ist richtig, so ein richtiger Musikjournalist hier.
Ja,
das ist gut, das, also man hört's, finde ich.
Ja, danke. Danke für die Anerkennung. Ja, musikjournalistisch, ich habe für Zolin sagt viele Blogtexte früher geschrieben, von Colin Sobczyk, auch im Düsseldorfer ein Blog, den er so zu Oberstufenzeit schon angefangen hatte, den ich auch bei Last.fm kennengelernt habe. Schöne Grüße auch an ihn. Und ich habe jetzt lange keinen Text mehr gemacht. Ich habe zwar meine Radiosendung beim Kölner Internetradiosender 674 FM.
Das Titel dieser Radiosendung finde ich super. Das war nämlich
Traumas Bastion,
genau.
Ich schreibe jetzt schon länger an einem Text, den ich irgendwie nicht fertig kriege, aber der noch erscheinen wird, der eigentlich auch schon relativ weit ist, wo wir beim Thema sind. Grüße auch an Ben Kaden. Ben hat mit dem heute kommerziell sehr erfolgreichen Rapper Audio 88 vor über 10 Jahren eine Handvoll EPs gemacht. Und Audio 88 und Yesin sind jetzt mit ihrem neuen Album Todesliste auf Platz 2 gechartet, wo sie ja diese NSU-Todesliste umdrehen und ihre eigene Todesliste gemacht haben, also links motiviert.
Wer ist denn alles drauf?
Ja, es wird auch Alice Weidel genannt und es gibt auch ohne Namen nennen ein paar Anspielungen. So. Also es ist ein sehr gelungenes, ich habe es rauf und runter gehört, mit Mitteln des Faschismus, antifaschistoides Album, könnte man sagen.
Aha.
So, und ich gönne ihnen den Erfolg, sie sind jetzt auf Platz 2 gechartet damit. Sind ihren Weg gegangen und vor über 10 Jahren hat Audio 88, als er noch wesentlich unbekannter war, mit Ben 3 Veröffentlichungen gemacht. Also es gibt einmal diese Veröffentlichung, wo sie sich als Band Wir nennen, über der Einsamkeit des Einzelnen, wo Ben und Audio 88 drauf rappen und sich so die Bälle zu spielen und es ist so eine assoziative Stream of Consciousness Lyrik, die ich so in deutscher Sprache sonst nicht gehört habe. Und die auch ganz tolle Beats hat. Kid Kabul aus Cottbus hat damals die Beats gemacht und hat auch was richtig Eigenes geschaffen. Und diese EP ist wahnsinnig gut und kaum bekannt. Also
muss mir dann bitte später schicken. Das hört sich gut an.
Werde ich dir später noch den Namen geben. Und darüber hinaus haben die beide zusammen eine EP gemacht, wo Audio 88 die Beats gemacht hat und nur Ben rappt.
Mhm.
Die gab es auch nur als Free-Download und dann gibt es noch eine dritte EP, wo die beide drauf rappen, die Beats von Audio 88 größtenteils, glaube ich, sind oder ganz. Und das Zeug ist ein absoluter Geheimtipp, das ist kaum bekannt und es gibt auch keinen Artikel über Ben und ich habe mich mit ihm ein paar Mal in Berlin auch getroffen. Sehr freundlicher, spannender Typ und ich schreibe an diesem Artikel, der ist jetzt eigentlich fertig. Ich habe die erste Korrektur von Ralf Krämer bekommen, ehemaligen Specs-Journalisten, mit dem ich befreundet bin. Und der hat auch sehr, sehr gutes Lektorat gemacht. Ich habe da jetzt so die Sachen eingearbeitet und muss noch ein bisschen neuen Text produzieren, weil noch ein paar Fragen aufgeworfen wurden, die wichtig sind, worauf die Band auch sehr gut geantwortet hat. Und dann kann ich endlich mal die Arbeit abschließen. Aber in dieser Pandemiezeit, so sehr ich auch Zeit gewonnen habe und Geld verloren habe, weil ich die Arbeit, meine Lohnarbeit, phasenweise immer wieder eingestellt wird, es ist doch alles etwas schwierig. Aber ich möchte diesen Artikel eigentlich dieses Jahr noch fertig machen und veröffentlichen.
Ja. Okay.
Also, das wird auch noch kommen.
Ich habe jetzt noch 3 Platten und dann, ich hab nämlich die 3 Platten folgendes ausgesucht. Ich habe einfach gedacht an Labels und Künstler, die ich sehe, die zu deinem Label passen oder Labels, die ich mit deinem Label ein bisschen in Assoziation bringe. Fangen wir vielleicht mit Krak aus Belgien. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Das Krak ist ein Label auch, ne?
Genau.
Ja, die sind mir tatsächlich ein Begriff. Also ich habe keine Krak-Platte zu Hause. Ist wahrscheinlich auch ein Versäumnis. Aber ich habe schon von diesem Label gehört.
Da sind zum Beispiel Resen, auch so ein Drone-Experiment, also dronig, Kraut-Experimental. Und dann die Orphan Fairy Tale. Ich spiele die mal vor, vielleicht. Ja. Also es ist, kannst du jetzt sagen, auf keinen Fall wäre das auf mein Label. Aber ich habe so ein bisschen so da gesehen. Ambient, Elektronik.
Ich habe mir ja die drei Platten, die du genannt hast, auch angehört. Ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass alle drei ziemlich leichtherzige, leichtfüßige Platten sind. Also keine große Schwere, was ja eben auch nicht immer sein muss.
Nee, die haben keine große Schwere. Die sind eher, ja, leicht.
Ja.
Also nicht.
Ich fand die drei gut, aber ich habe wahrscheinlich die Tendenz bei dem Label, dass diese leichtherzige, leichtfüßige Musik bisher weniger stattfindet. Ich glaube, ich bin da jetzt Musikliebhaber auch jemand, der schon die Neigung hat, in Musik eine gewisse Intensität zu suchen. Und der deswegen nicht so viel leichtfüßige, leichtherzige Musik hört. Ich fand die aber nicht schlecht gemacht, die Musik. Also ich fand die durchaus gut.
Ja, das genau. Ich spiele mal die andere dann vor, dann bin ich mal gespannt. Die nämlich Pauline Anna Strom, die war dann aus Kalifornien, hat in den 70er, Ende 70, Anfang 80er Jahre relativ viel Tapes selbst rausgebracht, die Splint. Und ja, das ist jetzt New Age, kann man sagen. Jedenfalls, also einfach Elektronik kann man sicherlich nennen, Elektronik, New Age. Ich spiele ja mal vor, ich bin mal gespannt. Ich muss kurz nochmal finden, ich will das richtige Stück finden. Ich finde es eigentlich nämlich, also in dem Fall fand ich das nicht so leicht, nicht so leichtfüßig. Gucken, ob das ist. Ja. So.
Ja, da spielt schon deutlich mehr Verbundenheit zu dem Label, also mehr Anknüpfungspunkte als bei dem ersten Titel.
Das ist nämlich das aktuelle Album von ihr, ich glaube, das ist ihr erstes Album nach 30 Jahren.
Okay, wow.
Also das ist
war eine lange Pause.
Ja, die hat eine ziemlich lange Pause gemacht. Das erste Album, was jetzt davor kam, es war eine Compilation, erschien bei RVNG oder RVNG auf Deutsch, das ist ein New Yorker Label. Du hattest irgendwann letztes Jahr bei deinen Top 10 Platten letztes Jahr hast du nämlich einen Künstler aus dem Label ausgesucht und das war, das kann ich dir nochmal sagen.
Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, welcher, ich hatte da nicht so auf die Labels geguckt.
Die fand ich
extra. Ist die Oliver Coates?
Genau, die Oliver Coates.
Ja, Oliver Coates, die war da.
Das ist nämlich auch auf
den, gar nicht auf dem Schirm.
Genau, auch auf dem Label. Und die Platte, also die aktuellste Platte kam auch auf dem Label raus.
Ja.
Als ich von deinem Label zum ersten Mal gehört habe, musste ich tatsächlich vor allem RVNG denken, so vom Inhalt her. Es ist eine Mischung zwischen, obwohl die teilweise hier wesentlich mehr jetzt nicht soft, aber eher dann sowas.
Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst.
Und zum Beispiel vielleicht Lucrezia Dalt, sagt ihr was?
Ja,
Lucrezia Dalt. Die ist nämlich auch, Lucrezia Dalt ist auch da drauf auf dem Label.
Ja.
Da sind du die Anknüpfungspunkte,
ja.
Wo ich dann bei euch fand.
Ja, also Lucrezia Dalt wird vielleicht auch einen Remix beisteuern. Für die Remix 12 Inch. Ja.
Bingo!
Beim Schiffe versenken hast du jetzt getroffen. Ja. Also sie ist angefragt, die wird vielleicht den Antonio De Luca Remix machen. Also Antonio hatte sie auch schon gefragt, weil er den Julian Brimmers kennt, einen Musikjournalisten in Deutschland, der auch mit Lucrezia Dalt.
Der ist super als Musikjournalist, finde ich. Der.
Ja, der war mir tatsächlich vorher noch nicht bekannt, aber Antonio hat sehr positiv von ihm gesprochen. Und er hat wohl auch mit Lucrezia Dalt zusammengearbeitet für den Soundtrack für diesen Film über diese Ruhrpott-Rap-Gruppe, genau. RAG, die
ja. er gemacht hat. Sie hat einen Soundtrack dafür gemacht.
Sie hat wohl bei dem Soundtrack geholfen oder was dazu
beigesteuert. Das ist ja total interessant, weil es sind ja komplett unterschiedliche Musikrichtungen, ja, was da passiert.
Mega. Also RAG sind ja einfach so Ruhrpott-Rap-Legenden.
Genau.
Und Lucrezia Dalt macht ja eine ganz, ganz andere
die
Musik.
Die machen eine ganz, ich habe die letzten zwei Platten von ihr, ich finde die großartig. Ich mag diese düstere Elektronik.
Und auch einen gewissen Esoterik-Bezug, wie Antonio sagte, also was ihm gefällt bei der Musik.
Ja,
Lucrezia Dalt.
Während eigentlich Julian Brings eher, Julian, wie heißt er nochmal?
Julian Brimmers.
Brimmers, dann eher eigentlich über, ganz klar, die kommt aus der Hip-Hop-Ecke, aus der Jazz-Ecke. Der hat jetzt vor kurzem nämlich für ein Chicago-Label International Anthem.
Okay.
Der hat nämlich für die irgendeinen deutschen Pressetext geschrieben oder übersetzt, beziehungsweise das ist so seine Ecke. Deswegen finde ich die Kombination lustig.
Ja, es ist nicht die naheliegendste Kombination, aber offensichtlich.
Aber sie ist da, eigentlich. Ja. Eigentlich, man, doch, sie ist da. Ich finde, das kann Sinn machen. Klar, Rap kann düster sein, Jazz also kann.
Rap hat ja immer auch mit Sample-Technik zu tun gehabt und es gibt ja keine Vorschriften, was du samplest.
Ja.
Und das macht Rap ja auch interessant, dass es eben keine Grenzen gibt, was die Sample-Auswahl angeht, sondern es nur darauf ankommt, was du daraus machst, wie du damit arbeitest. Ne?
Ja. Wo wir bei Rap sind, vielleicht können wir auf deine letzten Platte
also
springen, die Techno Animal.
Ja, eine Platte habe ich noch fürs Gespräch. Techno Animal ist auch wieder ein Kevin Martin-Projekt, der wie gesagt auch The Bug als The Bug unter anderem mit King Midas Sound gearbeitet hat, wo er bei Nicky ist. Und Techno Animal ist die Kollaboration von Kevin Martin und Justin Broderick. Justin Broderick, auch ein britischer Musiker, den ich sehr gut finde. Und Justin Broderick ist berühmt geworden mit Godflesh, mit dieser Industrial-Metal-mäßigen Band zu zweit. Und hat danach auch viele sehr hörenswerte Sachen gemacht, unter anderem auch Anfang der Nulljahre, ich glaube 2004 kam das erste Album Jesu, so ein Metal-Shoegaze-Ding und Justin Broderick ist auch einer von den Guten für mich, weil er auch eigene Sprache gefunden hat in der Musik und bei Techno Animal, die Kollaboration von den beiden, den Tonträger, den ich mitgebracht habe, ist eine 12-Inch, wo nur zwei Titel drauf sind, Dead Man's Curse und City of Glass und Dead Man's Curse ist mit Vocal Feature von Roger Robinson. Ist auch ein Poet, der bei King Midas Sound auch aktiv ist, eben mit Kevin Martin. Und King Midas Sound haben vor letztes Jahr war das diese wahnsinnig gute Platte Solitude auch gemacht, die ich unglaublich gerne gehört habe. Auch eine ganz eigene Mischung von dystopischer Ambient- und Dub-Musik. Und Roger Robinson hat da Klang so in den Texten durch eine zerbrochene Beziehung verarbeitet, Solitude, und hat es wahnsinnig gut gemacht, poetisch. Also,
wir hören kurz mal rein.
Großer Texter, ja.
Nebenbei Dead Man's Curse. Was ich musste dann tatsächlich auch hier an Crossover denken, jetzt nicht im negativen Sinn.
Also wilde eigener Stilmix, ne? Auch so Dub, aber eben auch diesen Industrial-artigen Hip-Hop auch. Und
Der Rap, es hat auch so diese, die Industrial konnte auch schon fassen, so wie so ein, diese Mischung zwischen Metal und jetzt ohne, dass es Metal ist, aber deswegen.
Ja, aber so diese Intensität und Schwere, die Metal hat und das Dystopische, was darin verarbeitet ist. Was ich an Kevin Martin sehr mag an seinen Sachen, ist, dass es nicht so diese theatralische Seite von Metal ist, wo du so das Gefühl hast, jetzt so ein kitschiges Düster-Theater dir anzugucken, was ich nicht ernst nehmen kann, sondern diese andere Seite von Metal, wie bei Sun zum Beispiel, die du auch schon genannt hast, wo eine Atmosphäre ist und so eine Schwere und nicht so eine kindische Kitschorgie oder so veranstaltet.
Ami-Metal.
Ja, also es gibt im Bereich des Metals einige Bands, die mir sehr wichtig sind, wie eben schon genannt, diese Post-Metal-Band Isis. Sun, Earth. Earth hat ja auch in gewisser Weise Ambient Metal mit erfunden, wo eben so eine Ernsthaftigkeit und künstlerisches Können drin ist und auch eine Menschlichkeit und eben nicht eine, so eine schlechte Theatershow gespielt wird.
Ja, ich irgendwann bei Metal der Nullerjahren, ich hatte immer den Eindruck, harten Jungs, die drüber weinen, wie böse Frauen zu denen waren.
Ja, das ist natürlich auch noch mal eine ganz üble Seite, so diese sexistische Metal-Kultur.
Ich denke so, boah, bitte nicht.
Ganz übel. Gibt es eben zum Glück genug Bands wie Isis und so, die sich von diesem Macho-patriarchalen Ding emanzipiert haben.
So. Ja, oder? Es kommt immer so ganz bösen Jungs.
Ja.
Ich leide so sehr. Ich war so scheiße zu mir.
Ja, das ist eben dieses Kindische in manchen Metal, ne? Dieses,
ja, ja. Unerträglich.
In der Tat. Also die Techno Animal 12-Inch kann ich nur empfehlen. Neben der A-Seite mit Roger Robinson ist auch ein sehr gutes, dystopisches, Downbeat-artiges Stück City of Glass auf der B-Seite.
Dann springen wir zur letzten Platte. Die Colon, Captain of None, das ist eigentlich so eine weder Kraut, es ist noch experimentell, noch Neues, eher fast wie so ein Neoklassik oder so ein. Ich spiele ja mal einfach mal vor, ich bin mal gespannt. Ob du sagst auch. Ich höre es schon selber, das wäre nichts für dich dann.
Ich glaube, ich hätte mich schwer, es zu veröffentlichen. Ich fand es nicht schlecht. Ich hatte auch so den Eindruck, dass sie, was sie gut macht, ist, das Ganze in so ein Pop-Song-Format zu bringen. Also sie hatte auch Gesang mit eingearbeitet und ich hatte so den Eindruck, dass sie da gewisse New Age-Einflüsse auch mit umfunktioniert.
Aber eine melancholische Platte.
Findest du?
Ja, ich fand die, also teilweise schon. Also ich fand sie jetzt nicht leicht, in so auf jeden Fall nicht zu, also es ist schon zugänglich, ohne sich ohne jetzt so, ich finde, Pop würde sich eher dann anbiedern, also zugänglich, ohne sich anzubiedern.
Ja, es gibt natürlich mehrere Arten von Pop, was gemeint ist, ne? Also, wir haben ja heute eigentlich nur Platten der Popkultur gesprochen.
Ja.
Die ja irgendwie auch so das Bindeglied zwischen, in Anführungszeichen, Hochkultur, Kunst und Mainstream-Kultur ist. Also für mich so die Popmusik, die wirklich gut ist, die popkulturelle Musik ist die, die eben so Einflüsse des Experimentellen hat, aber eben auch einen Unterhaltungswert bietet. Also wo beides möglich ist. So. Wo du eben nicht so dieses Gefühl hast, wie wenn du jetzt eine Stockhausen-Komposition hörst, die so wahnsinnig ernsthaft ist und eben Hochkultur, Kunst und nicht wirklich genießbar. Die aber eben auch nicht nur so eine Unterhaltungsoberfläche bietet und dadurch irgendwie oberflächlich wirkt, sondern so das Substanzielle mit dem Unterhaltsamen verbindet. Und die Platte, ich fand die nicht schlecht, aber die hat mich nicht so komplett überzeugt, so, weil ich fand die tatsächlich ein bisschen zu zugänglich und dadurch wirkte sie ein bisschen oberflächlich auf mich.
Okay.
Aber lässt sich natürlich auch anders sehen.
Ich schicke dir nochmal zwei Songs später. Ja.
Vielleicht muss ich dem Ganzen anderen mal eine Chance geben.
Dann hätten wir die 10 Platten. Paul, vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Aber ich hätte, eine Frage hätte ich noch. Ja. Zwei Fragen hätte ich sogar noch.
Jetzt bin ich gespannt.
Zum einen, ich finde Traum als Bastion finde ich eigentlich ein super Name, weil es hat so was sehr Positives.
Ja.
Wo ich jetzt gerade darauf komme, dass es eher bei dir sowas jetzt nicht Düsteres im negativen Sinn, aber schon so eine Schwere. Es ist eigentlich.
Ja, also hinter Traum als Passion als Titel steckt auch ein bestimmter Gedanke. Also
politisch.
Ein gewisser politischer Subtext ergibt sich dabei auch. Es gibt von Georg Seslin, einem Autor, den ich sehr schätze, mit dem ich auch zusammenarbeite, der schon mehrmals jetzt Texte begleitend zu Veröffentlichungen geschrieben hat. Georg Seslin ist eine absolute lebende Legende. Also er ist Jahrgang 48, schon über 70 und immer noch super produktiv und auf der Höhe der Zeit. Und er ist berühmt geworden als Filmautor, hat dann aber auch Feuilleton-Texte zur Musik geschrieben und hat mit Markus Metz zusammen im Surkamp Verlag so eine gesellschaftsphilosophische Analyse herausgebracht vor ungefähr 10 Jahren. Blödmaschinen, die Fabrikation der Stupidität.
Mhm.
Und da geht es so darum, wenn man es dreigeteilt sieht, was überhaupt Dummheit ist, wie die gesellschaftlich fabriziert wird und wie sich das Ganze vielleicht überwinden ließe. Und da gab es auch eine Passage, wo es darum ging, dass Wahrheit eigentlich nur noch an bestimmten Orten oder in bestimmten Formen stattfindet. Also ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, dass wir in der Arbeitswelt, in der entfremdeten Arbeit in unserer Gesellschaft auch an anderer Stelle in Werbung und so eigentlich viel auch verarscht werden und viel gelogen wird und auch so eine Simulation aufrechterhalten wird, obwohl eigentlich alle schon spüren, dass es schief läuft. Es gibt ja auch diesen Begriff des Capitalist Realism von Mark Fisher, wo eigentlich alle schon wissen, dass das Ganze gescheitert ist, aber noch das Ganze aufrechterhalten wird. Und
too big to fail.
Ja, ja. Und Traum ist halt eine von den Phänomenen, wo das Unterbewusstsein zum Ausdruck kommt im Schlaf und die eine Wahrhaftigkeit bergen, ne? Also wo nicht gelogen werden kann, in dem, was in dir vorgeht. Und deswegen war Traum als Bastion auch ein Titel als Verteidigung von Wahrheit auch.
Okay.
So in einer Welt voller Lügen.
Und nächste Frage und letzte Frage, dann bist du frei. Das Label gibt es seit?
Seit den 80er Jahren. Es gab erst einen Vorstoß von Heinrich Müller, einem Düsseldorfer, der damals in Anfang der 80er noch so ein paar herübergeschwappte 70er Krautrock-Sachen veröffentlicht hat und den ich zufällig kennengelernt hatte. Und der damals schon diesen Namen hatte, diese Zeit ist leider bei Discogs bisher gar nicht dokumentiert. Und ich hatte das dann als Anstoß genommen, 2015 das Label wiederzubeleben und auch mit neuer Katalognummerzählung eine neue Ära des Ganzen zu beginnen.
Okay, jetzt verstehe
ich's. Was ich vielleicht noch sagen könnte, wäre ein bisschen ein Ausblick für dieses Jahr. Also seit Januar bin ich ja auch mit dem Label bei Patreon.
Mhm.
So, es gibt mehrere Stufen. Auf der niedrigsten Stufe ab 3 Euro netto im Monat international kriegt man eine digitale Single im Monat, erstmal exklusiv bis Jahresende. Mhm. Die 12 Singles eines Jahres werden dann am Ende des Jahres dem Rest der Öffentlichkeit zugänglich gemacht über einen Digitalvertrieb und Direktverkauf. Also so als Jahresschau quasi Compilation mit diesen 12 Titeln. Bis dahin sind die für die Abonnenten exklusiv. Und auf einer nächsten höheren Stufe gibt es dann noch für die gestaffelt, je nachdem wo man lebt, zusätzlich on top alle Releases von den Tonträgern kostenlos, exemplarkostenlos zugeschickt und auch die digitalen vorab veröffentlicht. Also es werden dieses Jahr noch mehrere Alben kommen. Martin Weinreich, Kölner, wird noch ein Album bei mir veröffentlichen, Points of Entry, wo er so Stationen seiner musikalischen Sozialisation durchgeht und das Ausgangsmaterial durch einen wilden Prozess entfremdet und eigene Titel damit schafft. Und Sponge, dieses neues Duo aus Düsseldorf Neuss, wird bei mir noch eine Kassette veröffentlichen. Hügelmann, auch die eine Hälfte, der Jasper von Sponge, wird eine Kassette machen. Und The Visitor, der Keyboarder von Ei, Frank Bauer, der eigentlich Maler von Beruf ist, auch Gerd Richter Meisterschüler, lebt von der Malerei, spielt bei Ei Keyboard und bringt sein zweites Soloalbum bei mir raus. Auch so ein ambient kosmische Musikalbum, auch wenn es teilweise rhythmisiert ist. Und die auch eine sehr wichtige Veröffentlichung für mich im Herbst, dann die Remix 12-Inch. Also,
der geht ab.
Ja, also dieses Jahr, ich habe die Zeit des Lockdowns auch genutzt, für auch sehr gut zu bringen. Ja. Bei der Remix 12-Inch sind dann Aleb Momin, eben ehemaliges Delec-Mitglied, was seit 2015 auch im selben Jahr wie ich angefangen hat, ein eigenes Label zu machen mit einem Freund, Internet and Weed heißt es. Also die richtige Mischung aus Digitalität und Kiffen. der wird einen Remix machen von Johansson. Dann Sone, Kölner Musikerin auch, wird rein remixen. Gras, ambient Techno-Duo aus Essen und Köln, wird iRemixen und Lucretia Deut hat schon signalisiert, Antoni signalisiert, dass sie Bock hat. Da müssen wir jetzt gucken, was sie noch zusagt. So, die vier sind dann vertreten. Also die ersten Super. Vier Tonträger, jeweils ein Titel, wird dann geremixt. Und das Ganze wird dann auch hoffentlich stattfinden. Ich hatte ja schon erwähnt, ich bin Kurator für die Digitale. Es gibt dann am 8. und 9., so ist jetzt zurzeit der Plan, 8. und 9. Oktober, Freitag, Samstag, im Goldsheim und im Salon des Amateurs in Düsseldorf, Doppel-Label-Nacht, wo alle, fast alle Remixen vertreten sind und auch Antoni Di Luca live spielt.
Oh, hoffentlich bis dahin.
Ja, also hoffen wir, dass es mit der Pandemie, mit einem vernünftigen Hygienekonzept bis dahin möglich ist.
Ja.
Also wäre sehr schade, das nicht machen zu können, aber das wird es geben und sonst eben auch noch Festivalprogramme.
Alles klar. So, Paul, vielen Dank.
Danke euch.
Antoni, vielen Dank. Hey, Antoni.
Danke fürs Recorden, Antoni.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.